Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Oxycontin, so heißt ein Medikament, das Millionen Menschen in den USA die Schmerzen nimmt. Doch die Opioide für wehe Zähne und verrenkte Rücken lindern nicht nur Schmerzen, sondern treiben bis heute auch hunderttausende Patienten in die Sucht und in den Tod. Neue Recherchen des Standard und internationaler Medienpartner zeigen, dass die milliardenschwere Pharmafamilie, die mitverantwortlich für diese fatale Opioidkrise gemacht wird, auch in Europa gute Geschäfte mit den umstrittenen Medikamenten macht. Und ganz wesentliche Verbindungen führen hier nach Österreich. Was diese Schmerzmittel so erfolgreich und gefährlich macht, darüber sprechen wir heute. Und darüber, ob auch Österreich eine Opioid-Epidemie droht. Mousayen Al-Youssef, Maria Christoph, ihr wart für den Standard an dieser Recherche beteiligt. Wo fängt denn diese Geschichte an?
Sie fängt in den Alpen von Salzburg an, im Jahr 1997. Da fand ein Kongress in einem Gasthof statt, bei dem es um ein Medikament ging, das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Europa zugelassen war. Ganz konkret trafen sich Vertreter des Konzerns Mundipharma, das ist der internationale Arm der Unternehmen der Familie Seckler, denen wiederum Purdue Pharma in den USA gehört, was wiederum das Unternehmen ist, was in den USA für die Opioidkrise verantwortlich gemacht wird. Genau, und Mundipharma hat damals ausgewählte Gäste aus Pharma und Medizin nach Salzburg geladen. Und dort spielten sie in ausgelassener Stimmung zusammen Tennis, besuchten irgendwelche Zaubershows, betranken sich und sprachen über das Marktpotenzial eines potenziellen neuen medizinischen Kassenschlages, nämlich Oxycodon. Ein Jahr nach diesem Kongress, 1998, wird Oxycodon in Deutschland zugelassen und noch ein Jahr später dann bei uns in Österreich.
Das war also in einer Zeit, da ist diese große Opioidkrise in den USA noch gar nicht passiert und diese vielen Toten gab es auch noch nicht. Maria, wieso hatten sich denn diese Firmen damals so viel von diesem Medikament versprochen?
Opioide waren in dem Zeitraum in den 90er Jahren bekannt dafür, dass sie abhängig machen. Sie waren deswegen eigentlich vor allem Krebspatienten vorbehalten und Menschen, die am Lebensende stehen. Also wirklich, wo man sagt, das ist jetzt der stärkste Klopper, den wir hier irgendwie noch im Petto haben und da verschreiben wir jetzt diese starken Medikamente. Die Firma, um die es hier die ganze Zeit geht, Purdue Pharma, hat ein Medikament auf den Markt gebracht zu dieser Zeit, welches auch ein Opioid ist, aber das Versprechen hatte, weniger abhängig zu machen, weil es in der sogenannten retardierten Form vorliegt. Also auf Englisch heißt es dann immer Extended Release oder Slow Release, also dass man quasi nicht diese Pille einnimmt und sofort so eine Art Kick hat, also als würde man Heroin nehmen und hat auf einmal quasi den kompletten Wirkstoff in seinem Körper, sondern es löst sich quasi langsam im Körper auf. Und so behauptete eben diese Firma, Menschen werden weniger abhängig und man könnte nicht nur Krebspatienten das Medikament verschreiben, sondern auch vielen anderen Menschen in der breiten Gesellschaft. Also Leute, die einen Bandscheibenvorfall haben und Schmerzen erleiden, Leute, die vom Fahrrad gefallen sind und danach Schmerzen haben. Man könnte eigentlich auch bei Zahnschmerzen Oxycontin verabreichen, weil es eben sehr schnell und sehr gut wirksam sei und gar nicht so doll abhängig macht sozusagen. Das war damals das Versprechen und man erhoffte sich, damit einen breiten Markt zu erreichen und hat man dann ja auch gemacht. Also es wurde ja sehr viel Geld durch den Verkauf dieses Medikaments erwirtschaftet.
Im Prinzip stelle ich mir das vor, als hätte man da eine Wunderpille gehabt gegen Schmerzen allerlei. So war das Versprechen. Wie erfolgreich war denn dieses Schmerzmittel? Du hast gesagt, man hat viel Geld damit verdient, aber gib uns eine Einordnung, damit wir verstehen, wie groß dieser Erfolg war.
Also vielleicht hilft es zur Einordnung, dass man heute weiß, dass die Familie Seckler, die hinter der Firma Purdue Pharma steckt, durch den Verkauf unter anderem von Oxycontin und anderen Schmerzmitteln innerhalb von kürzester Zeit zu den reichsten US-Familien wurde. Also Diese Familie war 2015 in den Top 20 der reichsten amerikanischen Familien und hatte ein geschätztes Vermögen von rund 14 Milliarden Euro. Das heißt, sie sind dadurch quasi sehr, sehr reich geworden und es wurden sehr, sehr viele Medikamente verschrieben, sehr viel mehr, als man es vorher mit Opioiden kannte. Und dadurch, wie wir schon vorher gehört haben, sind natürlich sehr, sehr viele Menschen auch abhängig geworden. Und heute sagt man ja sogar, dass dieser Arzneimittelhersteller Purdue Pharma und das Produkt OxyContin unter anderem Auslöser der Opioidkrise gewesen sind.
Wie genau kam es denn in den USA zu dieser Opioid-Epidemie?
Also heute sind sich die Gerichte einig. Der Hauptauslöser der Krise waren sehr deutlich die Pharmafirmen, die eben Opioide wie OxyContin aggressiv vermarkteten, eben wie das die Maria auch gerade beschrieben hat. Beispielsweise die mehr verbreiteten, dass man bei leichten Schmerzen, wie zum Beispiel Rückenbeschwerden oder sogar Zahnschmerzen, die verschreiben könnte. Und sie führten nicht nur die Ärzte selbst, sondern auch Patienten in die Irre, indem sie sie im Glauben ließen, dass das Risiko, abhängig zu werden, nicht so hoch ist, selbst wenn man diese Medikamente langfristig nimmt. Gleichzeitig wurden die Medikamente, also da muss man auch sagen, da sind natürlich auch die Behörden irgendwo mit dran schuld, weil die wurden ohne ausreichende Forschung als sicher genug eingestuft, um genehmigt zu werden. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen süchtig wurden und sobald ihre Rezepte dann ausliefen, ihre Opioide dann am Schwarzmarkt kauften. Heute haben wir ja eine riesengroße Fentanyl-Krise und der damalige US-Präsident Donald Trump hat 2017 auch deswegen den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Gleichzeitig ist Purdue Pharma, also das Unternehmen des Sacklers, heute mit tausenden Klagen konfrontiert und bankrott.
Dieses vermeintliche Wundermittel gegen Schmerzen hat in den USA also zu Hunderttausenden Toten geführt. Maria Moussien hat vorhin schon gesagt, dass die Familie hinter diesem Pharmaunternehmen versucht hat, unter einem anderen Namen, mit einer anderen Firma, auch in Europa diese Medikamente zu verbreiten. Was ist also in dieser Zeit in Europa passiert? Eine Opioidkrise in dem Sinne hätte ich jetzt nicht mitbekommen zum Beispiel.
Ja, genau, das haben wir uns im Rahmen der Recherche eben angeschaut. Also wir wollten sehen, wie hat Mundipharma in Europa möglicherweise dieselben Mechanismen, die auch in den USA durch Purdue Pharma angewandt wurden, wie hat Mundipharma das in Europa möglicherweise auf ähnliche Art versucht. Und wir haben mit einigen ehemaligen Angestellten von Mundipharma sprechen können. Dann gab es ja auch diese Aufnahmen, die uns zugespielt wurden, von denen Moussien am Anfang schon erzählt hatte, wo es um diesen OxyContin-Workshop ging. Alles, was wir quasi uns dazu angeschaut haben, die Experten, mit denen wir gesprochen haben, die Insider, mit denen wir sprechen konnten und auch Unterlagen, die wir durchgesehen haben, haben darauf hingewiesen, dass ähnliche Mechanismen auch in Europa angewandt wurden, dass man Ärzten gesagt hat, dieses Medikament ist super, nicht nur für Krebspatienten, das ist auch bei chronischen Rückenschmerzen zum Beispiel super als Schmerzmittel einsetzbar. Und wir haben dann tatsächlich auch anhand von Studien sehen können, dass sich in Deutschland zum Beispiel die Opioidverschreibungen seit den 90ern bis 2020 mehr als verdreifacht haben. Also man sieht da anfangs eine relativ steile Kurve, später flacht sie ein bisschen ab und wir sehen, dass es jetzt gerade auf sehr hohem Niveau stagniert. Wir haben sogar gesehen, dass Deutschland eigentlich sogar schon vor den USA liegt seit längerer Zeit, was die Opioidverschreibungen angeht. Also wir sind mit einer der Spitzenreiter. Trotzdem haben wir natürlich nicht die Krise, die man in den USA gerade beobachtet. Woran liegt das? Unter anderem, dass es natürlich ein anderes Gesundheitssystem in vielen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland und auch Österreich, gibt. Trotzdem haben uns auch Experten, zum Beispiel Schmerzmediziner, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, dass auf ihren Stationen immer mehr Leute landen, die durch Opioid-Schmerzmittel in eine Abhängigkeit geraten sind und diese jetzt langsam ausschleichen müssen. Also wir waren auch in Schmerzkliniken unterwegs und haben dort nicht nur mit dem medizinischen Direktor gesprochen, sondern auch mit ganz normalen Leuten, die da gelandet sind, weil sie einen Bandscheibenvorfall hatten, ein Schmerzmittel mit Oxycodon verschrieben bekamen und dann abhängig wurden. Oder ein junger Mann nach einem Radunfall, der hatte Schmerzen und hat dann auch ein Medikament mit Oxycodon bekommen von Mundipharma, wurde abhängig und muss jetzt quasi diese Opioide langsam ausschleichen, weil man kann ja dann auch nicht einfach das Medikament absetzen und alles ist wieder gut, sondern muss sich ja langsam quasi darum kümmern. Genau, also wir sehen, dass es auch zu Problemen geführt hat, wie eben mehr Opioide verschrieben wurden.
Musiyen, du hast anfangs von diesen Aufnahmen erzählt, von diesem Treffen in Salzburg. Kannst du für uns erklären, wie es zu diesem Treffen in Österreich kam und warum es überhaupt eine Verbindung zu Österreich gibt?
Also grundsätzlich muss man sagen, Österreich wird immer in den Dokumenten, die wir uns angeschaut haben, als Teil der Dachregion gesehen und halt in Kombination meistens mit dem deutschen Markt betrachtet, so wie das sehr, sehr oft auch ist. Aber trotzdem kann man sagen, die Säcklers hatten ein überdurchschnittliches Interesse an Österreich. Also Säckler im Sinne von die Familie hinter Mundi Pharma. Zum Beispiel war Mortimer Säckler, einer der beiden Unternehmer, die in den USA Purdue Pharma gegründet haben, sogar österreichischer Staatsbürger. In der Vergangenheit wurde darüber spekuliert, dass er das womöglich geworden ist, um sich Steuern in Großbritannien zu ersparen. Er war auch hierzulande höchstpersönlich in den Geschäften von Mundi Pharma involviert und seine Verbindungen gehen auch über das Finanzielle hinaus. Er war in den 70ern in Österreich unterwegs, als er gerade durch Europa reiste und hat eine Salzburgerin kennengelernt und die auch geheiratet und die beiden waren auch jahrelang dann zusammen.
Also der Mann hinter dem Unternehmen, das die Opioidkrise in den USA mitverantwortet hat, hat österreichische Verbindungen. Und man hat auch hier versucht, das hat Maria schon eindrücklich geschildert, man hat auch hier in Österreich und in Deutschland versucht, dieses Medikament unter die Leute zu bringen und auch dabei Erfolg gehabt. Kannst du noch etwas näher erläutern, wie man hier in Europa vorgegangen ist, um dieses Medikament unter die Leute zu bringen?
Also nur als anekdotische Erzählung, wir haben am Anfang unserer Recherche bei ehemaligen Pharmavertreterinnen und Pharmavertretern angerufen und da hat uns zum Beispiel eine ehemalige Vertreterin aus Österreich direkt abgewimmelt, bei der wissen wir, dass die bei Mundi Pharma tätig war. Und sie hat das damit begründet, dass sie dieses Kapitel abschließen möchte, aber dass wir uns doch die Netflix-Serie Painkiller anschauen sollen, weil es genau so gewesen sein soll. Und bei Painkiller geht es eben um genau die Strategien, die Maria soeben beschrieben hat. Andererseits können wir aber auch belegen, dass europaweit Vereine, die sich mit dem Thema Schmerz befassen, Geld vom Mundi Pharma bekommen haben. Das kann zum Beispiel was Kleineres sein, also zum Beispiel, dass Kongresskosten zurückerstattet wurden, was in der Pharmabranche doch relativ häufig vorkommt. Also gerade wenn es irgendwelche Patientenanliegen sind und es kleinere Kongresse gibt, die da veranstaltet werden, kommt das schon öfter vor, dass das Geld dann nur von der Pharmabranche quasi finanziert werden kann, weil da halt auch das Geld liegt und dann man auch bei denen anfragt und erhofft, dass das finanziert wird. Aber was wir schon auch sehen konnten, ist, dass manche von diesen Vereinen und manche von diesen Einzelpersonen sich danach in Teilen positiv zu Mundi Pharma und zu ihren Produkten geäußert haben. In Österreich haben wir das Beispiel von der sogenannten Schmerzallianz. Das ist ein Verein, den wir ausfindig machen konnten. Die behaupten auf ihrer Webseite, dass Nebenwirkungen bei Opioiden meist nur anfangs auftreten und dass die Medikamente im Langzeitgebrauch nicht zu ersetzen wären. Und das attestieren uns Experten, dass das so einfach nicht stimmt. Also im Gegenteil, in nur sehr wenigen Fällen sind die Opiate gerade bei sowas wie eben Rückenschmerzen zum Langzeitgebrauch geeignet.
Wie hat man denn Ärzte dazu gebracht, dieses Medikament auch hierzulande zu verschreiben? Die müssen ja Bescheid wissen über die Folgen von Opioidabhängigkeit.
Ja, absolut, das sollte man meinen. Während unserer Recherche haben wir, wie gesagt, mit einigen Insidern gesprochen, aber eben auch mit vielen Experten und selbst mit Schmerzmedizinern, die sich also sehr gut mit der Thematik und auch mit Opioiden auskennen. Und einer davon, der auch täglich mit Patienten zu tun hat, die von Opioidmedikamenten abhängig wurden, der hat uns beispielsweise ganz interessant erklärt, wie sich ein sogenanntes selbstverstärkendes System entwickelt. In der Wissenschaft, in der Medizinforschung beispielsweise. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man das in den USA in einer ganz ähnlichen Form sehen konnte. Also es gibt diese sogenannten Key Opinion Leaders, zu denen Mundi Pharma eine ganz besondere Nähe gesucht haben soll, wie uns ehemalige Mitarbeiter erzählt haben. also sogenannte Meinungsführer. Das können Wissenschaftler sein oder Ärzte, die eben oft in der Öffentlichkeit auftreten, die sich zu Themen äußern und damit auch Themen setzen. Man gibt denen Geld für ihre Forschung, bezahlt ihnen vielleicht aber auch Honorare für Vorträge oder schickt sie zum Beispiel auf Kongresse umsonst. Diese Kongresse wiederum werden natürlich auch, wie vorher schon erklärt, von der Pharmaindustrie mitfinanziert. Diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Medizinerinnen und Mediziner, diese Meinungsführer, die betreiben dann Forschung, möglicherweise im Sinne des Unternehmens, schreiben also Studien, wissenschaftliche Artikel für Fachzeitschriften und die sprechen auch auf Konferenzen. Möglicherweise eben nicht ganz so interessenskonfliktfrei, wie sie es angeben, sondern möglicherweise eben im Sinne des Unternehmens. Also sie schreiben Artikel, wo vielleicht so etwas wie Oxygesic oder Oxycontin, wie es auch in Österreich hieß, das Medikament, gut wegkommt, sage ich mal, wo es angepriesen wird, sofern man davon sprechen kann in wissenschaftlichen Artikeln. Also es wird als gut befunden. Diese Studien würden dann von Ärzten gelesen, die natürlich Studien vertrauen und vielleicht nicht schauen, hat denn die Person Geld von Mundipharma erhalten? Und so unterstützt sich dieses System eben selbst. Also man bezahlt Personen dafür, ein Thema zu setzen. Andere Personen, andere Ärzte lesen diese Artikel, die Beiträge, glauben dem Ganzen. Und so merkt man am Ende vielleicht gar nicht beeinflusst worden zu sein und auch schon gar nicht von einem Unternehmen wie Mundipharma beeinflusst worden zu sein. Wir haben natürlich auch Mundipharma mit unseren Vorwürfen konfrontiert und wir müssen ganz klar sagen, dass sie alle Schuld von sich weisen, dass sie gesagt haben, dass sie nie Ärzte dafür bezahlt hätten, Werbung für sie zu machen, zum Beispiel, indem man Opioide ja auch für Rückenschmerzen verschreiben könnte. Also das haben sie uns gegenüber gesagt.
Musayen, was sagen denn Expertinnen und Ärzte? Haben wir auch in Europa, in Österreich, in Deutschland heute eine Opioidkrise?
Also ich glaube, was man sagen kann, ist, so eine Opioidkrise wie in den USA haben wir jetzt nicht. Aber es ist schon so, dass man ein bisschen genauer hinschauen sollte, wenn man sich die Zahlen anschaut. Hierzulande sagen eigentlich alle ExpertInnen, mit denen wir gesprochen haben, dass die Verschreibungsregeln für Opioide mittlerweile sehr streng sind, mehr noch als bei allen anderen Medikamenten. Und schaut man sich die Zahlen in Österreich jetzt an, wirken die schon ziemlich hoch jetzt auf den ersten Blick. Also je nach Statistik, wir haben uns da einige internationale Studien angeschaut, sind wir unter den Top 20 oder sogar den Top 10, was die Verschreibungszahlen pro Kopf an Opioiden betrifft.
Obwohl hier die Regeln strenger sind für die Verschreibung.
Genau, aber, und das ist das große Aber, so ziemlich alle österreichischen ExpertInnen, mit denen wir gesprochen haben, kalmieren und verweisen darauf, dass ein großer Teil dieser Zahlen Verschreibungen von Substitutionstherapien sind. Das heißt, das sind Medikamente, die drogensüchtigen Menschen gegeben werden, damit sie ihre Substanzen nicht am Schwarzmarkt erwerben, sondern in einem geschützten Raum, ohne irgendwie, dass andere Stoffe da reingemischt wurden etc., ihre Sucht nachgehen können und nicht eine noch größere Gefahr begehen. Überhaupt aber, das sagen die Experten, seien Opioide heute nicht mehr so ein attraktives Geschäft für die Pharmabranche, einfach weil man sich die Hand verbrennen kann, nach dem, was in den USA passiert ist. Aber man sollte aber trotzdem aufpassen, weil man in Österreich grundsätzlich nicht ausreichend Daten hätte, was Drogen, die legal durch die Pharmabranche verkauft werden, betrifft. Also das heißt, bei uns ist es so, dass die Sozialversicherung nur Zahlen zu Verschreibungen hat, die über der Rezeptgebühr liegen. Alles andere, da gibt es einfach überhaupt keine Daten dazu. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Opioid günstiger ist als die Rezeptgebühr, dann kommt das in eine Dunkelziffer hinein und in Wirklichkeit hat niemand diese Info außer der Branche selber und die legt sie für gewöhnlich nur gegen Bezahlung vor. Deswegen fordern auch die Experten, mit denen wir gesprochen haben, größere Transparenz und vor allem auch eine gesetzliche Transparenz für Pharmafirmen. Aber auch wenn die meisten Österreicherinnen keine akute Gefahr sehen, muss man sagen, auch da unterscheiden sich die Meinungen, weil die Zahlen sind doch relativ hoch und vor allem der US-Forscher Andrew Kolodny, der in den USA als Opioid-Prophet bezeichnet wird, weil er die dortige Krise im Voraus vorhersagen konnte, sagt uns auf Nachfrage zum Beispiel, dass die Zahlen in Österreich doch ziemlich bedenklich sind und dass zu viele Opioide verschrieben werden.
Maria, wie geht es denn jetzt in diesem Fall weiter? Wir haben gehört, wie Mundi Pharma, der internationale Ableger von Purdue Pharma, der in den USA Oxycontin auf den Markt gebracht hat, wie der auch in Europa versucht hat oder aktiv weiterhin versucht, Opioide unter Ärzten, unter Patientinnen und Patienten zu verbreiten. Was machen denn Behörden in Europa, in Österreich, in Deutschland dagegen, dass es zu einer ähnlichen Ausbreitung von diesen Medikamenten und vielleicht auch zu einer Suchtepidemie kommt, wie es in den USA passiert ist?
Also wir waren im Frühjahr diesen Jahres bei der UN-Drogenkonferenz in Wien, wo beispielsweise über sowas auch gesprochen wurde. Also da kam unter anderem natürlich auch der US-Außenminister Antony Blinken, der über die Opioid-Epidemie in den USA sprach und gesagt hat, wir müssen hier alle zusammenhalten und diese Dinge auf dem Schirm haben. Im Anschluss haben wir auch beispielsweise mit dem Drogenbeauftragten der deutschen Bundesregierung gesprochen, was man denn tue aktiv. Und uns wurde da unter anderem gesagt, dass man natürlich in einem sehr engen Austausch auch mit Kollegen in den USA sei, um zu sehen, welche Muster stecken denn dahinter, dass Menschen missbräuchlich vielleicht Opioidschmerzmittel nutzen, aber auch generell, was kann man tun, um das vorzubeugen? Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass das bei den Politikern auch mit auf der Liste steht, aber vielleicht nicht ganz so akut, wie uns manche Experten gesagt haben, wie sie sich eher wünschen würden, wie man das Thema betrachtet, da die Verschreibungszahlen einfach sehr, sehr hoch sind und die große Frage im Raum steht, muss das sein? Nun gibt es Richtlinien, die beispielsweise Ärzten einen Rahmen bieten sollen, in welcher Form, in welcher Art und Weise man Opioide auch bei anderen Schmerzen einsetzen könnte. Und was uns Experten immer wieder sagen, ist, dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass Ärzte vor allem nicht einfach Opioide verschreiben, weil es einfach schnell wirkt und der Patient sozusagen schnell schmerzfrei ist und happy ist, sondern dass man Patienten auch einfach erklärt, also Schmerz ist keine Krankheit, sondern es ist ein Symptom und dahinter können viele verschiedene Krankheiten stecken. Also genauso wie ich nicht für jedes Symptom ein bestimmtes Medikament verschreiben kann, so kann ich auch nicht Opioide bei jeder Art von Schmerz verschreiben, sondern es gehört quasi eine umfassende Therapie dazu. Also man muss rausfinden, woher kommt der Schmerz? Welche anderen Möglichkeiten einer Therapie gibt es bei Rückenschmerzen? Vielleicht auch ganz blöd gesagt, sowas wie Bewegung. Uns wurde gesagt, man muss die Strukturen sozusagen beobachten, die möglicherweise einen Missbrauch begünstigen, aber gleichzeitig auch Ärzte schulen, gleichzeitig aber auch Patienten schulen. Und das passiert auch. Also es wird schon auch Aufklärung betrieben, dass diese Medikamente abhängig machen. In der Schweiz hat man beispielsweise durch eine aktuelle Studie sehen können, dass parallel zum Anstieg der Opioid-Verkaufszahlen auch die Zahl der Abhängigen gestiegen ist und auch immer mehr Tote durch Opioid-Überdosen existiert haben. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Swissmedic dann gesagt hat, auf alle Opioid-Produkte muss ein Warnhinweis. Und das ist natürlich etwas sehr Gutes, dafür braucht es aber mehr solcher Studien. Und davon gibt es, wie auch vorher schon gesagt, viel zu wenige. Also es müssen mehr Studien durchgeführt werden, um das Problem auch gut monitoren zu können. Auch wenn Behörden das sagen, dass sie das schon tun. Unsere Recherche hat gezeigt, es fehlt an Zahlen, es fehlt an Studien, man muss mehr hinschauen.
Und was auch in den Gesprächen mit österreichischen Expertinnen ein bisschen zutage getreten ist, ist, dass auch Opioide vielleicht sehr dem Zugang unseres Gesundheitssystems entsprechen. Wir haben nämlich ein System von Reparaturmedizin statt Präventivmedizin. Das heißt, wir warten quasi, bis die Problematik entstanden ist und dann versuchen wir sie mit Medikamenten zu lösen, statt dafür zu sorgen, dass grundsätzlich es gar nicht erst dazu kommt, dass man diese Schmerzen hat. Wenn man sich auch Studien anschaut, dann sieht man, dass in Österreich zwar der Altersdurchschnitt höher ist als innerhalb der EU, die gesunden Jahre aber darunter liegen. Und deswegen, also es haben auch mehrere Ärztinnen und Ärzte gesagt, sie plädieren halt dafür, dass man halt wirklich schaut, dass man nicht gleich irgendwie mit dem Medikament da hineingeht, sondern sich einmal anschaut, warum, also was ist überhaupt der Auslöser für diese Schmerzen, was kann man tun, damit es der Person langfristig besser geht, statt dass sie eben ihr ganzes Leben irgendwelche Tabletten schluckt.
Maria, eine Frage haben wir noch nicht beantwortet, und zwar, was wurde und was wird aus dieser Familie Sackler, die hinter diesen Pharmaunternehmen steht, die Schmerzmittel herstellen? In den USA gab es Milliardenklagen. Wie sieht es da aus? Wie geht es da weiter?
Genau, also erstmal ist es ganz wichtig, dass da immer noch verhandelt wird. Also in den USA sogar ganz aktuell. Es wurde ja ein sogenanntes Settlement Agreement vor ein paar Jahren verhandelt, in dem steht, dass die Familie Sackler einige Milliarden zusammenbringen soll und die quasi an die Betroffenen der Opioidkrise in den USA gezahlt werden sollen. Die sollen quasi dazu verwendet werden, etwas gegen die Krise zu tun. Nun ist es aber so, dass in diesem Jahr, also im Juni 2024, dieser Deal abgelehnt wurde. Weil in dem Deal ging es eigentlich auch darum, dass die Familie mit ausgehandelt hatte, von zivilen Klagen unter anderem frei zu sein. Also dass die Klagen, die gegen sie erhoben wurden, quasi fallen gelassen würden. Und man sagte dann, ja, aber da hatten eigentlich gar nicht alle Kläger zugestimmt, dass das in Ordnung sei. Deswegen wurde dieser Deal eben abgelehnt. Und jetzt gerade aktuell, wahrscheinlich auch in diesem Moment, wird weiter verhandelt, ob es denn überhaupt zu einem neuen Deal kommt und wie der dann überhaupt aussehen würde. Und da ist natürlich auch ganz wichtig zu sehen, wie viel Geld steckt denn eigentlich so hinter der Familie und dafür natürlich auch, wie viel Geld steckt hinter dem Unternehmen Mundipharma oder dieser riesigen Unternehmensgruppe, die ja über 170 Unternehmen auf der ganzen Welt in über 40 Ländern hat. Also allein in den 5 größten Volkswirtschaften Europas, also Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und England, konnten wir errechnen, dass allein in den Jahren nach der Bankrotterklärung von Purdue Pharma, also 2020, 2021 und 2022, die Unternehmen einen Umsatz von über 1,6 Milliarden Euro gemacht haben. Und das bietet uns natürlich so einen gewissen Einblick darin, wie viel es wirklich sein könnten, weil das ist ja ein sehr kurzer Zeitraum und es ist auch nur ein Bruchteil. Es ist ja nur in wenigen Ländern und sie haben ja noch in sehr vielen anderen Ländern Unternehmen. Und genau, das ist natürlich wichtig für diese US-Verhandlungen. Und wir werden sehen, auf welche Summe man da am Ende kommt und ob nicht vielleicht sogar die Recherche da eine Rolle spielen könnte.
Muss man damit rechnen, dass in Europa ähnliche Klagen folgen werden?
Also laut unseren Recherchen gibt es derzeit in Europa keine Klagen gegen das Unternehmen Mundipharma und damit auch nicht gegen die Personen hinter dem Unternehmen Mundipharma. Vielleicht ändert sich das, man kann es eben nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist durch diesen abgelehnten Deal und die neuen Verhandlungen jetzt wieder alles offen.
Maria Christoph, Musa Yen Al-Youssef, vielen Dank für diese Recherche.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Die große Opioid-Recherche kann man natürlich auch auf der standard.at nachlesen. Da gibt es ein umfassendes Storytelling mit weiteren Hintergrundinformationen. Wenn Sie diese Arbeit und auch unsere Arbeit hier im Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber am besten dranbleiben, denn gleich geht es weiter mit allen Updates zur Unwetterlage in Österreich. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Die Unwetterlage in Österreich entspannt sich seit Dienstag früh langsam. In Rust im Tullner Feld in Niederösterreich ist der Wasserpegel nicht gestiegen. Die Dämme haben glücklicherweise gehalten. Sonntag früh wurde das ganze Bundesland noch zum Katastrophengebiet erklärt. Mittlerweile wurde auch das 4. Todesopfer gemeldet. Das Bundesheer ist intensiv im Einsatz, vor allem an gebrochenen Dämmen. In Böheimkirchen ist laut Bundesheer eine Brücke eingestürzt. Im Tullner Feld mussten mehrere Ortschaften evakuiert werden. Die Stadt Wien schließt bis auf Weiteres ihre Parks und Gärten. Experten werden prüfen, ob das Wurzelwerk der Bäume unterspült ist und somit eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher besteht. Auch die Bundesgärten sind derzeit weitestgehend geschlossen. Schülerinnen und Lehrer, die unmittelbar vom Hochwasser und den Unwettern betroffen sind, werden auch am Dienstag automatisch entschuldigt. Arbeitnehmer müssen laut Arbeiterkammer keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten, wenn sie wegen des Unwetters zu spät oder gar nicht zur Arbeit erscheinen. Die österreichischen Bundesbahnen raten weiter dazu, nicht dringende Zugreisen zu verschieben. Die Reisewarnung ist bis Donnerstag verlängert worden. Der Zugverkehr auf der Weststrecke zwischen Wien Hauptbahnhof und St. Valentin wurde eingestellt. Am Dienstag wurde der Fernverkehr über die Südstrecke wieder aufgenommen. Die Südautobahn bei Wiener Neudorf ist seit Montag früh Richtung Wien wieder frei. In Wien gibt es allerdings weiterhin eingeschränkten U-Bahn-Betrieb. Hochwasser und Überschwemmungen gibt es unterdessen auch in anderen Ländern. In Polen wurde der Katastrophenzustand ausgerufen. In Rumänien gibt es 5 Todesopfer zu beklagen und in Tschechien wurden großflächige Stromausfälle gemeldet. Alle weiteren Updates zum Unwetter in Österreich und den umliegenden Ländern lesen Sie wie immer auf derstandard.at im Live-Ticker. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das am besten an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder einen netten Kommentar. Darüber freuen wir uns immer sehr. An dieser Folge mitgearbeitet hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.